des Lebens. Letzte Woche haben wir Vers 17 betrachtet und ich möchte auch heute immer wieder zurückkommen auf diese wunderbare Aussage, dass der Herr uns durch Paulus gibt. Lesen wir das alle gemeinsam bitte zusammen, was da steht. Kolosser 3, Vers 17. Und was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Wir sehen hier eigentlich so eine Zusammenfassung von dem, was der Paulus dann bis zu diesem Zeitpunkt, was die Anwendung angeht, gelehrt hat. Alles, was wir tun, sollen wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus tun. Es soll seinen Namen entsprechen. Es soll ihm ehren. Würde er dort stehen und sehen, was wir sagen, was wir tun, was wir denken, da würde er sagen, ja, das entspricht genau, wer ich bin. Das entspricht meine Absichten für dich persönlich. Das entspricht meinem Namen. Was war sein Name? Jesus Christus, der Herr. So, wir haben gesehen, so Christus Jesus, der Herr, in der Stelle in Kapitel 2, der Messias, der Retter von dem Tod und von der Sünde, der Herr, König über alle Könige. Das entspricht seiner Identität und seiner Kraft und seiner Herrlichkeit. So, ob in Wort oder Werk, ein Bild, die Familie, sollte dieser Vers mit unseren Familien was zu tun haben? Die Antwort ist natürlich ganz klar, ja. Sogar, wenn es dort steht, alles, was ich tue im Wort und im Werk, in Wort und Werk, soll in seinem Namen passieren, dann was tue ich in der Familie? Und dieses Bild ist nett. Ich habe das aus dem Internet rausgeholt. Ich kenne natürlich diese Menschen gar nicht. Aber was tun sie alle hier auf dem Bild? Das sind schöne weiße Zähne. Warum sieht man diese schöne weiße Zähne? Was tun sie da im Bild?
Werbung für Zahnpasta.
Sie sind eine Werbung für Zahnpasta. Also die sind eigentlich, sie lächeln und man zeigt, zumindest nach Photoshop haben sie weiße Zähne. Was sie dann wirklich, wie sie wirklich ausschauen, ja, das weiß man nicht. Aber die lächeln. Schaut diese Familie nett aus? Also da ist Oma und Opa sind dabei, Mama und Papa, drei Kinder, alle sind freundlich, alle lächeln. Und wir denken, ah ja genau, so ist es immer in der Familie, oder? Oh oh. Weil das Bild, das wir dann leider doch in der Familie immer wieder erleben. Und jetzt bitte denkt nicht, dass es irgendeine Familie gibt, wo das nicht vorgekommen ist. Okay? Überall, wo es Menschen gibt, da menschelt es. In meiner Familie, in deiner Familie, in Familie des Nachbarn. Die Frage ist, was tut man, wenn sowas vorkommt? Und wie oft kommt das vor? Wie geht man damit um? Lernt man durch die Zeit, was und wie man durch unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Situationen umgehen soll. Ist Christus sozusagen im Mittelpunkt unserer Familie und wir als Familie, so wie die Welt, also die Erde sich um den Sohn umkreist, unser Familienleben kreist sich um Christus herum, oder? Und wir, die Sonne ist unser Mittelpunkt. Jesus Christus ist unser Mittelpunkt. Wo kriegen wir unsere Wärme her? Auf Erden, wenn man das so betrachtet, wir haben Licht heute, die Sonne. Das gibt uns Wärme. Wir erleben diese wunderbare Kraft und Stärke und Wärme von Jesus und das wirkt sich dann auf unsere Familie wunderbar aus, oder? Deswegen war mein Ziel letzte Woche und ich hoffe, wir sind ein bisschen da in der Richtung gekommen. Mein Ziel letzte Woche war dein tägliches Leben mit Christus. Dass du die Fülle Jesu in deinem Leben genießt. Jesus darf für dich eine riesige Freude sein, wenn du darüber nachdenkst, was für eine Fülle, was für eine absolute Lebensbedeutung er dir schenkt. Diese Grundlage ist nicht nebensächlich. Du darfst nicht einfach zu der Predigt heute springen und sagen, okay, jetzt sag mir genau, was ich tun soll. Gib mir die Liste. Gib mir die Ja's und die Neins. wenn du diese Liste dann einfach betrachtest, okay, das ist genau unterordnen. Okay, jetzt ich werde einfach eiserne Disziplin anwenden und ich werde jetzt mich unterordnen als Frau. Okay, hier ist, wie Liebe ausschaut. Ich bin der Mann und ich möchte wirklich Liebe sein. Ich werde eiserne Disziplin anwenden und ich werde das schaffen. Und dann, was merkst du? Boom, immer wieder versagst du. Ja, und du könntest verzweifeln, wenn du nicht Christus als dein Zentrum hast. Und erkennst, genau deswegen ist Jesus gekommen. Damit du, wenn du merkst, jetzt habe ich schon wieder versagt, dass du wieder aufstehen kannst, zu Jesus hinlaufen kannst und sagst, Jesus, genau deswegen brauche ich dich. Genau deswegen bist du am Kreuz für mich gestorben. Genau deswegen habe ich Vergebung und Gerechtigkeit in dir und nur in dir. Danke dafür. Vergib mir meine Sünden. Ich stehe wieder auf in deinem Namen und gehe weiter. Und werde weiter alles versuchen in deiner Kraft, mit deiner Gnade. Ich will alles, ob es im Werk, in Wort oder in Werk ist, in deinem Namen tun, mit Dankbarkeit. Herr, du bist der Grund, warum ich das mache. Diese Grundlage muss vorhanden sein. Sonst führt es immer dorthin, dass wir verzweifelt sind. Dass wir denken, ah, ich schaffe das nicht und liebt Gott mich. Schau Christus an. Okay? Das war mein Ziel letzte Woche. Diese Woche hoffe ich, mein Ziel ist sehr, sehr praktisch zu sein. Okay, wie schaut das denn genau aus? Und wie funktioniert das? Das Problem, das wir immer wieder merken in der Familie und nicht nur in der Familie, in der Arbeit, überall, wo wir hingehen, ist dieses riesige Egoismus, womit wir alle zu tun haben. Okay, das ist etwas, das wir klar und deutlich in der Gemeinde hier auch zugeben. Was ist mein größtes Problem? Ich bin mein größtes Problem. Okay? Wir wollen immer den anderen Schuld geben. Das ist, weißt du, meine Frau, wenn du meine Frau kennen würdest. Oder, kennst du meinen Mann, wenn du meinen Mann kennen würdest. Du verstehst, das ist ja gar nicht möglich. Dass ich lieben soll oder dass ich mich unterordnen soll. Das ist, du kennst meinen Mann nicht, du kennst meine Frau nicht. Ich bin die Ausnahme. Okay. Ich gebe zu, dass es möglich ist, einen Mann oder eine Frau zu haben, die richtig oder der richtig herausfordernd ist. Ich staune über, wie wunderbar meine Frau mit mir umgeht. Also sie hat es nicht immer leicht. Das will ich überhaupt nicht abschreiten. Der Punkt ist was ganz anderes. Wie stark ist Christus? Ist Christus genug? Ist Christus genug, dass wir in ihm durch herausfordernde Zeiten gehen können? Ist die Fülle Jesu, die Fülle Christi genug in deinem Herzen, dass du in der Ehe eine Fülle erlebst, auch wenn dein Partner oder Partnerin nicht alles so tut oder erlebt oder macht, wie er oder sie das tun soll und könnte? Jesus sagte, wenn wir nur diejenigen lieben, die uns lieben, wie sind wir anders als die Ungläubigen? Das tun auch Menschen, die Gott gar nicht lieben und folgen. Können wir vielleicht dieses Prinzip anwenden in der Ehe? Wenn ich meine Frau nur dann liebe, wenn sie alles genauso macht, wie ich mir das vorstelle, was habe ich jetzt da besonders getan? Wenn eine Frau sagt, ja, ich bin bereit, mich meinem Ehemann zu unterordnen, solange er alles tut, genauso wie ich mir das vorstelle, was habe ich jetzt da besonders getan? Ist das wirklich in irgendeiner Art und Weise überhaupt Unterordnung? Ist das überhaupt Liebe, wenn ich sage, ja, ich hab dich lieb, wenn ich das angenehm finde? Ich hoffe, dass heute wir erkennen dürfen, dass Jesus Unterordnung und Liebe in der Familie gegeben hat, damit wir in seiner Fülle noch wachsen können, noch näher zum Herrn kommen können in der Rolle, die er uns gegeben hat. Wir dürfen Christus ähnlicher werden in der Schöpfungsrolle, die der Schöpfer uns gegeben hat, als Mann in der Ehe oder als Frau in der Ehe. Und man muss jetzt hier auch ganz, ganz offen und ehrlich zugeben, diese Prinzipien sind biblische Prinzipien, die wir heute anschauen werden. Die kommen aus dem Wort Gottes. Diese Prinzipien werden heute in der westlichen Kultur unserer Welt massiv angefochten. Massiv eigentlich ignoriert und sogar als schlecht dargestellt, als negativ dargestellt. Da müssen wir richtig aufpassen. Was sagt das Wort? Und lebe ich diese Prinzipien, so wie das Wort mir das sagt? Die Fülle Christi gibt Kraft, um mit herausfordernden Ehen umzugehen. Was passiert heute, wenn es in der Ehe Herausforderungen gibt meistens? Was wird mit der Ehe getan und gemacht? Also habe ich eine Ehe, das ist meine Ehe, dann schmeiße ich es einfach weg. Na, die Herausforderung, das lasse ich mir nicht gefallen. Das will ich nicht. Ich finde jemand anders, der ist sicher besser, die ist sicher besser. Und was passiert dann mit der Nächste? Geht dann kurz, am Anfang ist wieder nett und schön und so weiter, oder? Weil, ja, es ist alles neu. Und dann lernt man den neuen Partner, die neue Partnerin kennen. Und oh oh, ist auch nur noch ein Mensch. Mit Problemen. So wie ich auch Probleme habe. Und wie Jim Berg in einer seiner Bücher geschrieben hat, das größte Problem, das so viele Menschen haben, ist sich selbst. Und sie wissen nicht, wie sie ihre Probleme lösen sollen. Wenn ich meine Probleme lösen kann, dann sind keine Probleme richtige Probleme, oder? Sei nie überrascht, dass du Probleme hast in der Ehe, dass du Herausforderungen hast. Merke, diese Dinge führen dich dorthin, Christus näher zu kommen. Christus mehr in deinem Leben zu lieben. Und die Lösung in Christus zu finden. Das ist was Wunderschönes. Schmeiß deine Ehe nicht weg. Lass deine Probleme dich näher zum Herrn bringen. Was ist das Problem? Liegt auf der Hand. Egoismus verhindert biblische Liebe und Unterordnung. Was ist Egoismus? Statt dass Christus die Sonne ist und wir sind eigentlich im Laufbahn um die Sonne herum, wer ist in dem Mittelpunkt? Bin ich die Sonne? Und dann ist Christus, der sich um mich herum dreht. Und er soll tun, was ich will. Das ist Egoismus. Aber da sehen wir gleich, das entspricht Realität nicht. Wer ist der Schöpfer? Wer ist der Erhalter? Wer hat uns überhaupt die Berechtigung gegeben zu existieren? Es ist nicht wir, es ist nicht ich, es ist Christus. So, ich muss und darf meinen Schöpfer besser kennenlernen. Und wenn wir die Fülle Christi erleben, das, was wir in den letzten Wochen betrachtet haben, wenn das etwas ist, worüber wir nachdenken und worüber wir tatsächlich uns freuen, das füllt diese Lücke in unserem Herzen und dann kommt ein Problem mit Ehemann oder mit der Ehefrau. Und jetzt einmal ganz ehrlich, diese Prinzipien treffen alle Teile des Lebens. Mit den Kindern, mit dem Chef, mit dem Nachbar, was weiß ich, mit der Politik, keine Ahnung. Und du hast jetzt eine Umgangsweise, die dir Kraft gibt. Du hast eine innerliche Stärke, eine Freude. Du weißt, wo das Ganze hingeht. Du weißt, wer alles in der Hand hält. Du weißt, dass du eine bestimmte Rolle zu erfüllen hast, die der Herr dir gegeben hat. Und du vertraust dem Herrn und du gehst einfach voran in Abhängigkeit von Jesus Christus. Das gibt dir Stärke und Stabilität. Warum? Weil Christus ist, wer Christus ist. So, nicht nur, wenn Dinge gut laufen, wollen wir einander lieben, sondern wir wollen den Herrn im Mittelpunkt des Lebens stellen und ihn lieben, so wie er uns geliebt hat. Und ich möchte hier ein Prinzip geben. Liebe und Unterordnung sind Christusähnliche Tugenden. Überlegt ihr, was ist passiert in der Errettung? Das Wort Tugend ist eine positive Christus-Charaktereigenschaft. Das ist etwas, das so wie Geduld ist ein Tugend oder Liebe ist an sich ein Tugend. Es ist nicht was Negatives. Überleg dir, was sagt Johannes 3,16? Wer hat Jesus in diese Welt gesandt? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn sandte. Okay, der Vater liebt diese Welt, er sendet seinen Sohn. Was haben wir heute in Johannes 5 gelesen? Wir haben gelesen, Jesus sagt, ich tue alles, was der Vater mir sagt. Was war Jesus gegenüber seinem Vater? War er seinem Vater untergeordnet? Ja. Schauen wir auch in Johannes 8, wenn ihr das aufschlagen wollt. Johannes 8, Vers 28, da sagt der Herr Jesus das ganz, ganz klar. Johannes 8, Vers 28, da steht, darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhört haben werdet, das ist interessant, diese Erhörung spricht immer vom Kreuz. Okay, wenn ihr mich umbringen wollt, wenn ich am Kreuz bin, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Interessant. Er sagt eigentlich, das Kreuz und die Auferstehung ist dieses Schlüsselereignis, um wirklich zu verstehen, Jesus ist der Messias. Er ist gestorben und er ist 3 Tage nach auferstanden. Okay, das ist das Schlüsselereignis. Davor, wie wir auch heute, die wollten ihm gar nicht glauben, obwohl es so viele Zeugnisse gab. Dann kam Pfingsten, der Heilige Geist, 3000 Leute auf einem Tag bekehren sich. Etwas später 5000 Leute an einem Tag. Der Geist Gottes tut das, was Jesus gesagt hat, dass er tun wird. Das tut er auch heute. Er überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. So Jesus sagt, ich werde am Kreuz sein, ihr werdet erkennen, wer ich bin. Und dann sagt er, und ich tue nichts von mir selbst aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich. Was ist das? Das ist Unterordnung. Jesus hat sich seinem Vater untergeordnet. Vers 29. Und der, welcher mich gesandt hat, ist mit mir. Der Vater lässt mich nicht allein, denn ich tue alle Zeit, was ihm wohlgefällt. Was ist das? Das ist auch Unterordnung. Was war das Ziel, das Jesus hatte? Seinen Vater zu lieben? Ihm wohlgefällig zu sein? Genau das zu tun, was der Vater wollte von ihm. Das ist Unterordnung, aber was ist auch Liebe? Schauen wir jetzt Johannes 15, ein paar Kapitel später. Johannes 15, Vers 12. Jesus sagt hier, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Was tut Jesus für uns? Wie betrachtet er uns? Was für ein Herz hat er für dich und für mich? Ablehnung oder Liebe? Bitterkeit oder Vergebung? Vergebungsbereitschaft. Also und Liebe. So, wenn wir heute diese zwei Tugenden betrachten, Liebe und Unterordnung, beide Tugenden, beide positive Charaktereigenschaften, sind Christusähnliche. Der Herr ruft uns dazu auf, diese Eigenschaften im Namen unseres Herrn Jesus Christus in Wort und Tat auszuleben. Und bitte, heute wird es um die Ehe gehen, aber denk bitte nicht, dass, okay, nur der Ehemann soll Liebe zeigen. Also Frauen sind da befreit. Also wir müssen uns nur unterordnen, aber lieben müssen wir nicht. Okay. Nein, wir reden hier die Ordnung in der Ehe, die Struktur, die Gott für die Ehe gegeben hat. Das heißt aber natürlich, beide sind liebevoll, beide sind untergeordnet. Aber die haben eine bestimmte Rolle zu erfüllen, damit die Familie so funktioniert, wie der Schöpfer das ursprünglich geplant hat. So, in diesem Zusammenhang, wenn der Herr dich als Mann dazu aufruft, Liebe zu sein und dein Leben für deine Frau so aufzuopfern, Jesus sagt, genau das mache ich für dich. Wenn Jesus zu dir als Frau spricht und sagt, weißt du, deine Verantwortung, dein Vorrecht ist, das zu tun, was dein Mann eigentlich möchte in deinem Leben, dass du dich ihm unterordnest, in einer biblischen Art und Weise, wir kommen dazu, aber du unterordnest dich in meinem Namen, mir zu Ehre, du tust das, was ich für dich auch getan habe. Du folgst mir nach. Christus ist im Mittelpunkt deines Lebens, nicht dein Ego, nicht dein Ich. Okay? So bitte nicht denken, okay, das hat jetzt einfach nur mit christlichen Regeln und Verhaltensmuster und so zu tun. Es hat mit Christus lieben und Jesus nachfolgen zu tun. Es hat mit unserem Herzen zu tun. Okay? So, was ist das? Wie macht man das? Wir haben jetzt eben diese Stelle gesagt, in Wort oder Werk tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Gehen wir das einfach an, aber bevor wir das tun, ich möchte eine grundlegende Frage stellen. Überlegst dir, du kennst deine Ehe, du kennst deinen Mann, du kennst deine Frau. Fangen wir einfach damit an. Wie viel Dankbarkeit hast du in deinem Herzen für deine Ehepartnerin, deinen Ehepartner? Wie viel Dankbarkeit hast du da? Als erstes. Und jetzt machen wir uns einen Schritt schlimmer. Wie viel Dankbarkeit hast du, wenn es nicht gut läuft? Weil natürlich, wenn alles gut läuft, wenn du nicht gerade genervt bist, na klar bin ich dankbar. Okay? Wie erlebst du die Kraft Jesu in herausfordernden Zeiten, dass du dankbar sein kannst und obwohl es dann kriselt oder obwohl es Meinungsunterschiede gibt, obwohl es Schwierigkeiten gibt, dein Ziel ist, alles was ich tue, im Namen des Herrn Jesus, im Wort oder Werk. Wenn Jesus meinen Umgang mit meiner Frau, mit meinem Mann sieht, sagt er, das entspricht meiner Ehre. So, erstens, die Fülle Christi gibt Kraft für biblische Unterordnung. Das sehen wir in Kolosser 18. Lesen wir 18 und 19 miteinander noch einmal in Kolosser Kapitel 3. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, wie es sich gebührt im Herrn. Okay, noch einmal im Herrn. Das hat mit Jesus zu tun. So, wir müssten hier anfangen mit einem negativen Aspekt. Und übrigens, es ist schwer zu glauben, finde ich persönlich, aber vor zwei Jahren haben wir in 1. Petrus Kapitel 3 eigentlich mehrere Predigten gehabt zum Thema Familie und Ehe, Liebe, Unterordnung und so weiter. Die sind immer noch online, wenn ihr Interesse habt, diese anzuhören. Aber das ist schon 2 Jahre her. Vielleicht denkst du, wow, wir haben jetzt schon gerade vor nicht lange her über Unterordnung gesprochen. Naja, wir haben natürlich in der Mittwochabend darüber gesprochen, aus 1. Korinther 11. Aber in der Versammlung hier, es ist schon 2 Jahre her. Aber interessant, jetzt kommt es wieder vor. Das war ein zentraler Punkt von den Aposteln. Liebe und Unterordnung. Was aber ist Unterordnung nicht? Okay? Was Unterordnung nicht ist? Erstens, Unterordnung heißt nicht, dass du keine persönlichen Perspektiven haben darfst als Frau. So, ich bin die Frau, ich darf nicht denken. Der Mann trifft alle Entscheidungen. Und ich sitze einfach da und sage, jawohl, jawohl, jawohl. Nein, 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 falsch, falsch, falsch. Okay? Du sagst, wie? Okay, beweis das, Stan, beweis das. Schauen wir Jesus an. Weißt du, was im Garten Gethsemane passiert ist damals? Was tut der Sohn mit dem Vater? Im tiefsten Gebet. Er weiß, was bevor ihm steht, das Kreuz ist und die Trennung ist mit dem Vater. Und Jesus stellt die Frage, muss das sein? Gibt es keinen anderen Weg? Vater? Okay, hat Jesus da immer gesagt, ja. Weißt du, sein Herz ist untergeordnet. Ich tue, was der Vater sagt. Aber er redet und denkt und erlebt. Und was war die Antwort vom Vater? Mein lieber Sohn, ja, es gibt nur den Weg. Und dann, was hat der Sohn getan? Was hat Jesus getan? Er stand auf, sagt, okay, die Jünger schlafen, ja, die Jünger machen ihr eigenes Ding, sie können nicht wachen und beten. Und Jesus steht auf und sagt, okay, nicht mal eine Stunde konntet ihr mit mir eben wach bleiben und mit mir beten, aber jetzt ist die Zeit, jetzt ist meine Stunde da, jetzt gehen wir hin. Und er wird verhaftet, er wird gekreuzigt und dann 3 Tage nachher wird er auch wieder lebendig, er steht wieder auf. Wenn du Jesus anschaust, du siehst, Unterordnung heißt nicht, ich darf nicht mitdenken. Ich darf nicht meine persönlichen Ideen haben. Sehr wohl. Und überlegst dir auch im Alten Testament, auch wenn du überhaupt siehst im Neuen Testament, du siehst Frauen, die geistlich waren, die sehr, sehr viel nachgedacht haben, sehr weise waren, sehr viel vom Wort gewusst haben und viel mitgewirkt haben in der Gemeinde. So, das heißt, du darfst persönliche Perspektiven haben und das heißt nicht, du musst einfach immer ja, 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 ja sagen. Nein, sondern du sollst mitdenken. Ich habe in einem Buch diese Woche gelesen und der Autor hat gesagt, es ist eine Frau und sie hat gesagt, sie dachte, Unterordnung heißt, ich muss immer ja sagen. Und ihr Mann hat dann irgendeine Frage gestellt. Du Liebling, was denkst du, was hältst du davon? Sollen wir das machen? Ja, ja, sicher. Und dann ist es wiederholt vorgekommen, dass der Mann dann diese Entscheidung getroffen hat. Und dann ist es schief gelaufen. Und dann nachher sagt sie, das habe ich je gewusst. Der Mann sagt, echt? Und nachdem das öfters vorgekommen ist, hat der Mann gesagt, wieso lügst du mich dann an? Ich frage nach, was du denkst. Ich suche deine Hilfe und du sagst einfach, ja. Und du hilfst mir ja gar nicht. Und dann nachher, wenn es schlecht geht, dann sagst du, habe ich eh gewusst. Also wenn du glaubst, etwas ist schlecht, bitte sag's mir. Das ist normal und gut. Okay? Nur wo Unterordnung dann anfängt, ist, wenn der Mann die ehrliche Meinung auch hört und vor Gott das dann erwägt und seine ehrliche Gründe hat, warum es doch anders sein soll. Wer hat das letzte Wort? Wer darf dann vor dem Herrn diese Entscheidung treffen? Es ist nicht, dass die Frau minderwertig ist. Überhaupt nicht. Gar nicht. Wir sind alle eins und gleich in Christus. Es ist, dass die Frau eine bestimmte Rolle hat, damit es Harmonie in dieser Ehe und Beziehung gibt. Frauen haben eine Rolle, die nicht so leicht ist. Sie müssten mit uns Männern umgehen. Aber überlegst dir, liebe Frau, wie gehst du mit Jesus um? Wie bist du Jesus untergeordnet? Wie leicht hat Jesus es mit dir? Bist du bereit, auch zuzugeben, es geht beide Richtungen? Es geht beide Richtungen. Nicht nur der Mann ist unvollkommen, auch die Frau. Es ist nicht, dass die Frau minderwertig ist. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht, dass eine Frau reduziert ist auf Hausfrau-Tätigkeiten. So Unterordnung heißt, die Frau sitzt zu Hause, wäscht die Wäsche, bügelt die Wäsche, wäscht die Wäsche wieder und bügelt die Wäsche wieder. Also dieses Rad, das sich ständig wiederholt. Der Mann darf sehr gerne auch mit waschen und mit bügeln. Und die Rollen sind ganz andere Natur. Oft ist die Frau besser dafür geeignet, manchmal nicht. Das ist nicht, worum es geht. Es dreht sich vielmehr um diese Ordnung in der Ehe. Wer ist der Leiter? Wer unterstützt den anderen? Wer soll wen folgen? Okay, und das ist eine interessante Realität. Und wir werden, wenn wir zum Mann kommen, dass der Mann die Frau lieben soll, dann merken wir Männer, wir müssen mal richtig Gas geben. Wir haben eine riesige Verantwortung. Wenn wir unsere Rolle richtig erfüllen, dann tun unsere Frauen sich leicht, sich zu unterordnen. Wir dürfen nicht einfach sagen, ja, die Frau unterordnet sich nicht. Okay. Mach's leicht für deine Frau. So, es ist nicht einfach Hausfrau-Tätigkeit. Überleg dir, lies Sprüche 31, was alles diese Frau tut. Sie ist eigentlich Geschäftsfrau, sie ist respektiert, sie hat extrem viel, das sie macht. Und ihr Ehemann vertraut in ihr auch, weiß, sie ist verantwortungsvoll. Macht das gerne. Lies in der Bibel, Lydia wird positiv dargestellt. Was war Lydia? Eine Geschäftsfrau. Die Gemeinde wurde in ihrem Haus gegründet. Sie hatte sogar ein Haus. Sie war wohlhabend. Kein Wort in der Schrift. Aber das war eine Frau. Oh, das ist so schlimm. Blödsinn. Wunderbar. Preis dem Herrn. Lydia ist zum Glauben gekommen. Priscilla und Aquila. Die werden immer als Ehepaar genannt. Wieso? Beide wirkten zusammen wie eine einzige Einheit. Und beide kannten sich so gut im Wort aus, dass sie Apollos helfen konnten, die Wahrheit zu erkennen. Kein Wort von, oh ja, die Priscilla, ja, die war halt die Frau, sie ist nicht so gut wie der Mann, aber Blödsinn. Du siehst aber hier, dass es eine Ordnung gibt. Die Frau ist nicht minderwertig. Die Frau hat eine richtig wichtige Rolle zu spielen. Und Gott sagt uns, was das ist. Was ist dann eigentlich Unterordnung? Erstens, es ist die Autorität des Ehemannes anzuerkennen. Gott hat das so aufgestellt, sage ich mal. In der Ehe gibt es einen Leiter, jemanden, der die Führung übernehmen soll. Das soll uns nicht überraschen. Warst du mal in irgendeinem Job, wo es keinen Leiter gab, keinen Job, der die Verantwortung übernommen hat und jeder hat einfach gemacht, was er will? Wie lief es in dieser Firma? Wie funktionierte das? Wofür bist du zuständig? Ah, zuständig. Naja, keine Ahnung, das mache ich gerne. Wofür bist du zuständig? Ah, eigentlich gar nichts. Wer ist zuständig? Ja, niemand. Okay. Meistens, wenn sowas vorkommt, dann entweder irgendjemand übernimmt die Zuständigkeit ohne die Anerkennung dafür und springt ein, oder die Firma ist einfach ein Chaos. Es braucht Struktur. Es braucht eine klare Führung. Und es gibt jede Menge Seminare. Wie soll man die Organisation einer Firma aufstellen, damit die Dinge gut aufgeteilt sind, damit man gute Entscheidungen treffen kann, damit die Dinge gut vorankommen. Weißt du, in der Ehe, in einer Familie ist nichts anders. Es braucht eine gute Struktur. Die Autorität des Ehemannes anzuerkennen, heißt, ich sehe, Gott hat diese Struktur gegeben, nicht ich. Die Welt heute will sagen, dass es überhaupt keinen Unterschied gäbe zwischen Mann und Frau. Sie sind alle in allen Facetten 1:1 gleich. Biologisch ist das schwer zu begründen. Also das, du merkst auch hier, das ist ein Thema im Sport gerade jetzt, oder? Hier sind ganz komische Dinge unterwegs. Hier ist ein Mann, der behauptet jetzt Frau zu werden in den Vereinigten Staaten, schwimmt dann in den Schwimmsport mit den Frauen mit und gewinnt alles. Und die Frauen sagen, das ist ja nicht ganz fair. Und dann die ganze komische, logische Denkweise sagt, ja, aber er ist jetzt eine Frau. Warte mal. Er ist jetzt eine Frau? Okay. Sie ist jetzt eine Frau? Oder sie ist ein... Ach, ich verstehe das nicht. Wie soll das funktionieren? Das ist eigentlich ein Mann. Ja, okay, er nimmt irgendwelche Medikamente und vielleicht hat das eine Wirkung, aber sein Körper ist ein männlicher Körper. Und Tatsache ist, es gibt da große Unterschiede. Was nicht heißt, dass alle Frauen sind schwächer als Männer körperlich. Das ist auch Blödsinn. Okay? Ich habe mal in vielen Jahren, wo mein Vater ein Pastor war, eine nette Ehepaar kennengelernt. Die Frau war riesig. Also sie war wirklich riesig. Und der Mann, er war nicht riesig. Also er war klein und zimperlich. Aber eine echt liebevolle Beziehung hatten sie. Wer ist jetzt der Stärkere der zwei, körperlich gesehen? Ganz sicher nicht der Mann. Also, aber wer leitet in der Ehe? Ja, der Mann. So, es dreht sich nicht um diese Äußerlichkeiten, aber die Welt dreht alles um auf den Kopf und so, ich verstehe nicht. Die Bibel gibt uns klare Ordnung, klare Struktur. So darf das funktionieren. So, Autorität des Ehemannes anerkennen. Gehilfenrolle der Frau gerne annehmen. Oh, wow, okay. Das ist nicht eine Abstufung zur Unbedeutsamkeit. Das ist eine wunderbare Rolle. Das darf ich machen. Und wenn der Mann seine Rolle auch richtig ausübt, ist das eine Freude, weil du bist eins. Du verfolgst die gleichen Ziele und man hilft einander. Der Mann hilft dann natürlich auch seine Frau. Wer hat diese Rolle eigentlich bestimmt? Wo kommt das her? 1. Mose. Vom Vater selbst, von Gott. Wer hat den Vater, sage ich jetzt mal salopp, geholfen, diese Welt zu lieben? Oh ja, Jesus, der Sohn. Wer hat sich den Vater untergeordnet, hat ihn gehorcht bis zum Tod am Kreuz, sich untergeordnet in Demut, damit wir Errettung haben können? Wer hat das bestimmt? Der Vater und Jesus hat es erfüllt. Wer hat für die Frau die Rolle bestimmt, die Gehilfin zu sein? Der Schöpfer. Und wir dürfen das dann gerne annehmen. Weil hier sehen wir auch in Epheser 5, dass die Frau darstellt, wie die Gemeinde ist. Der Mann ist ein Bild von Jesus. Aber bitte, das heißt nicht, der Mann ist Jesus. Okay? Das heißt es nicht. Ich bin Jesus, du Frau, jetzt tu alles, was ich... Nein, das ist nicht Jesus. Überleg dir. Er ist ein Bild von Jesus. Und er soll die Liebe Jesu darstellen. So, respektvoll und ehrenhaft über den Ehemann reden und denken. Und das ist ja ganz wichtig, oder? Und du sagst, ja, aber immer? Weißt du nicht, was mein Ehemann tut? Das heißt nicht, dass du nicht anders denken darfst. Aber wenn du unterschiedlich denkst, wie redest du über ihn? Wie stellst du ihn da mit Freunden, mit anderen Frauen, mit anderen Menschen? Stellst du ihn da als dein Ehemann, den du liebst und den du respektierst? Aber vielleicht gibt es gewisse Dinge, die du nicht verstehst. Entscheidung des Mannes mittragen und fördern. Einheit ausleben. Ja, aber was, wenn ich diese Entscheidung nicht befürworte? Was, wenn ich denke, nein, das geht nicht? Gehen wir dann wieder zurück. Wer hat dir diese Rolle gegeben? Wer hat dir als Frau gesagt, so erfüllst du meinen Plan für dein Leben? Hat dein Mann dir diese Rolle gegeben? Habe ich es dir gegeben? Was ist die Antwort darauf? Wo kommt das her? Von Vater, von Gott. Und wenn wir diese Rolle dann mit offenen Herzen und offenen Armen annehmen und sagen, okay, das will ich tun, dann folgen wir Jesus nach. Dann erleben wir seine Kraft und Gnade. Natürlich, was kommt dann jetzt vor? Du sagst, okay, Stan, das klingt wirklich, dieses Wort kann ich schwer aussprechen, utopisch oder utopisch. Utopisch. Ja, wenn es so möglich wäre. Okay, Vollkommenheit ist vielleicht nicht möglich und vielleicht bist du in einer ganz schwierigen Situation. Aber, liebe Frau, schreib das nicht einfach ab und sag, ist nicht möglich. Sondern sag, Herr, ich sehe und verstehe, was du möchtest. Ich sehe, wie diese Verantwortung auch von dir kommt. Zeig mir den Weg voran. 1. Petrus 3 macht es ganz klar, dass auch wenn dein Ehemann, und wir können das auch umgekehrt sagen, wenn der Ehefrau ungläubig ist, das befreit uns nicht davon, diese Schöpfungsordnung anzuwenden. Okay? Jetzt, was sind die Hindernisse zur Unterordnung? Erstens Ängste. Das ist real, oder? Aber mein Mann, der macht einen Fehler. Das könnte sein. Das könnte wohl sein. Stolz und Hochmut. Ich weiß besser. Okay, das könnte auch sein. Ist auch möglich. Aber ist das überhaupt die Frage vor Gott? Selbstsucht. Ich will meinen Weg gehen. Wer ist der, dass der mir sagt, was ich zu tun habe? Perfektionismus. Das ist nicht ganz perfekt, wie das alles läuft. Und jetzt werde ich kritisieren, werde ich jetzt manipulieren, werde ich jetzt versuchen, meinen Weg durchzuziehen. Kleinglaube. Also durch meinen Mann, Gott leitet und führt mich durch meinen Mann? Nein, das geht nicht. Nicht möglich. Ist nicht möglich. In allen diesen Bereichen, wenn du darüber nachdenkst, sehr, sehr oft sind diese Dinge berechtigt. Berechtigt. Heißt es dann auf einmal, okay, da musst du dich nicht unterordnen. Es gibt eine einzige Ausnahme. Okay? Und lasst uns biblisch klar sein. Nehmen wir eine andere Unterordnung. Alle Menschen sollen sich die Regierung unterordnen. Das ist auch unsere Verantwortung. Alle Menschen, Mann und Frau. Mit einer Ausnahme. Petrus sagte, wir müssen Gott mehr gehorchen als die Menschen. Wenn die Regierung sagt, du darfst nicht an Jesus glauben. Oh, die Bibel sagt, ich muss mich unterordnen. Okay, dann gebe ich meinen Glauben auf. Nein. Ich muss mich den Schöpfer unterordnen, nicht die Regierung. Wenn die Regierung sagt, du sollst deine Steuern zahlen. Ja, okay. Ich finde, das ist aber zu viel, aber gut, ich zahle es trotzdem, weil das ist die Regierung. Aber meckern, okay, soll man auch nicht machen eigentlich, aber ich folge. Wenn es Sünder ist, und wir kommen das bei den Männern, wenn dein Mann, liebe Frau, wenn dein Mann dich in irgendeiner Art und Weise missbraucht, du bist nicht vor Gott wirklich verantwortlich, einen sündhaften Mann, der gegen dich und gegen Gott sündigt, in seiner Sünde zu folgen. Du bist aber sehr wohl von dem Herrn dazu aufgerufen, in Liebe und in einer untergeordneten Art und Weise die Sünde anzusprechen und eine Lösung zu suchen. Vor allem, wenn es hier in einer christlichen Ehe ist. Deswegen gibt es auch die Gemeinde. Keine Frau darf jemals denken, Unterordnung heißt, ich darf Unterdrückung einfach und soll Unterdrückung einfach annehmen. Nein. Ist nicht Christus ähnlich. Ist nicht Gottes Plan. Wer Jesus liebt, hat keine Gemeinschaft mit dem Finsternis, sondern deckt es vielmehr auf. Und du gehst jetzt nicht als Frau herum und sagst, weißt du, was mein Mann in seiner Privatzeit macht? Der schaut das an, der tut das, der macht das, er ist so schlimm. Nein, es kann alles stimmen. Es kann alles stimmen. Was tust du? Wie kann ich ihm wirklich helfen? Okay, ich rede mit ihm direkt. Ich rede mit dem Pastor und sage, das bleibt in diesem Bereich und das war's. Das war's. Warum? Ich möchte ihn gewinnen. Ich liebe ihn. Ich möchte ihn helfen. Das sollten wir für Menschen tun, die nicht mal unsere Familie sind. Oder? Und das soll natürlich innerhalb der Familie und innerhalb der Ehe sein. So vertrauen wir dem Herrn. Eine starke und geistliche Ehefrau ist in der Lage, sich ihrem Ehemann respektvoll zu unterordnen. Okay? Warum? Weil Christus diese Kraft gibt. Weil er im Mittelpunkt steht. Was sagt Kolosser 3,17? Was immer ihr tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das soll unser Herzen prägen. Es gibt sicherlich jetzt viele Fragen von den Frauen. Und natürlich stehe ich euch gerne zur Verfügung, aber ich behaupte nicht, dass ich alle Fragen beantworten kann. So, da geht es zurück zu, lebe in einer engen Beziehung mit Jesus und lass dich vom Herrn Jesus leiten und lenken. Und lass dein höchstes Ziel sein, Jesus die Ehre zu geben in allem, was du tust. Ich sage nicht, dass es immer einfach ist und dass es immer ganz einfache, klare Antworten gibt. Aber pass auf, Titus 2, Vers 5 sagt, liebe Frauen, dass wenn eine Frau sich nicht unterordnet, dass das Wort Gottes dadurch verlästert sein könnte. Dass das Wort selbst deswegen verlästert sein könnte. So, es ist keine nebensächliche Sache. Es ist eine wichtige Sache. Es ist die Schöpfungsordnung, die Gott selbst eingeführt hat. Männer, seid ihr bereit? So, wenn wir unsere Rolle tun, so wie der Herr das möchte, haben die Frauen überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Problem. Die Fülle Christi gibt Kraft für liebevolle Fürsorge. Was ist Liebe? Diese Liebe-Definition kommt nicht von mir natürlich, das ist von diesem Buch, das ich letzte Woche erzählt, also gezeigt habe, der vorbildliche Ehemann von Stuart Scott. Ich kann dieses Buch richtig empfehlen, Männer. Da wirst du biblisch angesprochen und es ist sehr ausführlich. Ich lese es mal vor. Gottes Art von Liebe ist die selbstlose und anhaltende Verpflichtung des Willens. Okay, das klingt irgendwie trocken. Das ist ja gar, das ist gefühlslos. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung. Glaubt ihr wirklich, dass Jesus, als er sagt, ich leg mein Leben für euch hin und ich zeige euch die echte Liebe, dass er schwärmerische Gefühle für uns Sünder hatte? Boah, der Stern, der ist so ein Schlimmer. Und oh, ich liebe ihn so. Ist so lieb. Und nein, ich bin stinkender Sünder. Er hat sich entschieden, mich zu lieben. So, jetzt Männer, gleich da ist, du siehst du, was meine Frau tut, wie sie ausschaut, was sie sagt, wie sie sich benimmt, hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich sie liebe oder nicht. Kann ich gleich eigentlich aus meinem Gedanken löschen. Das ist nicht die Voraussetzung für Liebe. Es ist eine Entscheidung. Und ich habe ihr das Ja-Wort gegeben. So, ich liebe sie. Punkt. Du siehst hier, also eine Verpflichtung des Willens, sich durch rechtschaffene, wahrhaftige und barmherzige Gedanken, Worte und Taten, um eine andere Person zu sorgen und ihr zu nützen. Okay? Diese Sache ist eine Entscheidung, die der Herr in seiner Gnade für uns ermöglicht. Männer und auch Frauen. Aber dieses Befehl in Vers 19 ist, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. So entscheide dich jeden Tag, deine Frau so zu lieben, wie Jesus dich liebt. Das heißt, diese Dinge kommen überhaupt nicht vor. Niemals. Kein einziges Mal. Erstens körperlicher Missbrauch. Gibt es irgendeinen Mann, der jemals Gewalt anwendet gegen seine Frau und behauptet, dadurch berechtigt zu sein, weil er der Mann ist? Du wirst, wenn du das tust, vor Gott Rechenschaft ablegen dafür. Kein Wort in Schrift rechtfertigt das. Kein einziges Wort. Kein körperlicher Missbrauch. Sowohl durch Gewalt oder durch andere körperliche Dinge. Emotionaler Missbrauch. Wenn deine Worte als Mann deine Frau emotional stören und klein machen, sie wirklich total fertig macht, du Idiot oder du bist so ein Blöde oder keine Ahnung, was es sein könnte. Wenn deine emotionalen Worte, wenn das, was du sagst, deine Frau fertig macht, deine Frau nicht erbaut, du wirst vor Gott eines Tages dafür Rechenschaft ablegen. Nimm das ernst. Nimm etwas vor deinem Mund und sag, Herr, bewahre meine Worte. Jesus geht mit mir nicht so um. Geistlicher Missbrauch. Du sagst, hä, was ist das? Ja, wenn du Jesus liebst, dann machst du, was ich dir sage. Okay, warte mal. Du hast jetzt gerade Jesus als Instrument verwendet, um deine Frau zu manipulieren. Was sagst du jetzt eigentlich? Ist das, was du erwartest, auch biblisch und richtig? Willst du jetzt Jesus als Manipulationsstück in deinem Leben hineinbringen? Oder ist dein Leben so stark in der Gnade, dass deine Frau merkt, ey, ja, er wird vom Herrn geführt, sein Leben entspricht Gnade. Und wenn ich meinem Mann folge, dann tue ich das, was der Herr will. Oder ist sie ständig in dieser Spannung? Ist sie ständig in dieser Spannung? Weil, ja, mein Mann sagt, dass er gläubig ist, aber, puh. Was weiß ich, Montagabend, jede Woche tut er das. Aber ich verstehe das nicht, wie das eine mit dem anderen verbinden, man das verbinden kann. Versteht ihr, was ich meine? Du sagst, okay, ich kann Jesus nicht missbrauchen und dann ein fleischliches Leben führen und sagen, du musst dich unterordnen. Natürlich, die Frau soll sich unterordnen, aber liebe Männer, machen wir das für unsere Frauen leicht. Dass wir ein Leben führen, wo sie sehen, Jesus ist im Mittelpunkt, nicht er. Sexueller Missbrauch. Das ist natürlich auch etwas, das sogar in einer Ehe möglich ist. Vor allem muss ich sagen, ich habe immer wieder in letzter Zeit gelesen und gehört von Situationen, wo Männer sich in ihrer Freizeit mit abartigen Dingen im Netz beschäftigt haben und dann das ins Ehebett hineinbringen wollen. Männer, ich hoffe, wir haben niemanden hier, der sowas macht, aber was weiß ich? Liebe Männer, das hat mit Christus nichts zu tun. Die intime Beziehung ist etwas Reines, wo du gibst, nicht wo du für dich nimmst. Genug gesagt. Wirtschaftlicher Missbrauch. Das geht in verschiedene Richtungen, aber überlegst dir, es gibt gewisse Frauen, die haben Angst, Geld auszugeben, weil sie glauben, Wenn der Mann damit nicht einverstanden ist, dann kriege ich Ärger. Also, ihr müsst irgendeine Art finden, wo man, okay, ich bin als Mann der leitet in der Familie, aber meine Frau hat alles, was sie braucht. Und sie weiß, in welchen Rahmen sie sich bewegen kann. Und wir reden. Und sie hat keine Angst vor mir, wenn es um finanzielle Dinge geht. Also, wir sind eins. Und wir wollen das so sein. Es geht auch in eine andere Richtung. Die Frau hat keine Angst, aber der Mann sagt einfach, du darfst ja gar nichts machen. Und die Frau darf nicht denken, darf nicht handeln, darf nicht kaufen, darf nichts. Also, weil der Mann sagt, ich bin der Mann, ich übernehme das. Das ist Missbrauch. Okay, das ist nicht Liebe, das ist Missbrauch. Redet miteinander. Geht gemeinsam mit diesen Sachen um. Okay? Wenn irgendetwas annähernd aus diesen fünf Dingen in der Beziehung vorkommt, merkt ihr, glaubt ihr, wäre es vielleicht schwer für eine Frau, sich zu unterordnen? Und wir Männer sagen, ja, aber sie soll sich unterordnen. Das steht in der Bibel. Okay, ja, das steht in der Bibel. Aber schau dein eigenes Leben an. Kehr vor deine eigene Tür. Mach's leicht für deine Frau. Seine Frau sagt, weißt du, mein Mann ist nicht vollkommen. Er ist nicht vollkommen. Aber weißt du was? Schau sein Leben an. Du merkst, er folgt Jesus nach. Und wenn er arbeitet an seiner Schwächen. Und wir können offen reden über seine Schwierigkeiten. Und Ja, es kann sein, dass er vielleicht eine falsche Entscheidung trifft. Wir reden darüber, aber ich weiß, selbst wenn er eine falsche Entscheidung trifft, er macht das, weil er glaubt, das ist Gottes Wille. Und ich werde ihn da wirklich unterstützen. Und wenn der Herr ihn dann korrigiert, dann möge der Herr das machen. Ich bin nicht sein Herr. Ich helfe ihm. Und ich sehe, wie Gott in seinem Leben wirkt. Eine Frau sagt, ich würde lieber meinem Mann einen Fehler zulassen, als dass ich gegen Gott sündige. Und der Mann sagt eigentlich, ich will lieber zu viel Liebe zeigen, als dass ich gegen Gott sündige. Du siehst, Christus ist im Mittelpunkt. Lies zu Hause Epheser 5, liebe Männer und Frauen. Epheser 5. Was steht da über die Beziehung? Lies zu Hause noch einmal 1. Petrus 3, 1 bis 7. Mach dir Gedanken darüber. So, Männer, ganz praktisch. Schlechte Beweggründe. Was sind schlechte Beweggründe in einer Beziehung? Sich selbst zu dienen. Okay, was tue ich in der Ehe? Ich diene mich selbst. Oder, um sich gut zu fühlen, mache ich das und das. Ich mache das für mich. Um Liebe oder Gunst zu bekommen, mache ich das und das. Was siehst du in allen diesen Dingen, Männer? Wer steht im Mittelpunkt? Ich. Ich will, was ich will. Richtig, um Gottes Art von Liebe zu zeigen. Ohne auf den eigenen Vorteile abzuziehen. Also meine Frau macht nicht, was ich will und ich... Okay. Warte mal, was ist in deinem Herzen? Ohne Gott zu ehren, also um Gott zu ehren und zu verherrlichen. Okay, ich bin bereit, mich sogar zu verleugnen. Irgendwas, das ich mache, stört meine Frau und ich sehe das überhaupt nicht ein. Ich weiß gar nicht, warum meine Frau jetzt da wirklich da geärgert ist. Ich sehe das nicht, das ist blöd. Okay. Was tust du? Ich gehe einfach meinen Weg, weil ich habe recht. Hängt voll und ganz davon ab, was das ist. Wenn es etwas ist, wo du merkst, deine Frau hat da wirklich eine Schwierigkeit damit, dann überleg dir, vielleicht bist du, der da falsch liegt. Aber wenn du sagst, nein, ich kann nichts anders, ich bin sicher, das ist der richtige Weg, dann finde einen Weg, wie du deine Frau erstärken kannst und mitteilen kannst. Weißt du, das ist wirklich, ich kann nichts anders. Ich muss so gehen vor dem Herrn, sonst versünde ich mich vor dem Herrn. Dass deine Frau das versteht und wenn deine Frau Jesus liebt und dich liebt, was ich gehe davon aus, dann wird sie auch sagen, okay, Liebling, dann vertraue ich. Nicht nur in dir, sondern im Herrn, in Jesus. Ich werde mich dem Herrn Jesus da annehmen. Bitterkeit. Da muss man echt aufpassen. Habe ich etwas zu. Ich schicke euch diese Folien. Macht euch da keine Sorgen. Ich weiß, das ist sehr viel heute. Aber es ist nicht die Bibel. Also, ich werde euch die Folien schicken, aber macht euch da keine Sorgen. Okay? Das sind schlechte Beweggründe. Ich möchte Jesus ehren. Das sind die gute, richtige Beweggründe. Was ist Bitterkeit? Unsere Stelle steht da. Und sei nicht bitter gegen die Frauen. Das soll man ablegen, Entschuldigung. Ich habe die Nase voll. Wenn sie, ... noch einmal macht, war es das. Das war es dann. Ich bin weg. Echt? Bist du froh, dass Jesus mit dir nicht so umgeht, oder? Wenn der Stern wenn er wieder mal so ungeduldig und lieblos redet, zur Hölle mit ihm. Boah, dann bin ich richtig in Probleme. Was sollen wir anziehen? Ich werde sie weiterhin lieben. Christus hat mich auch geliebt, als ich es nicht verdient habe. Meine Liebe ist für immer, egal was. Ich habe es ihr versprochen. Liebe Frau, das nutzt man aber nicht aus. Liebst du mich? Dann mach, was ich will. Siehst du, wie das ist gegenseitige wirklich Liebe und Respekt. Okay? Man sagt, okay, vor dem Herrn bin ich, was ich bin. Bitterkeit. Liebe Männer, pass auf. Weißt du, es gibt in schlechte Situationen zwei Arten, wie Frauen sich nicht unterordnen. Das eine ist, sie sind sehr dominierend. Und das andere ist, sie sind total Mäuse und ziehen sich voll und ganz zurück und tun gar nichts. Beides falsch. Aber oft, wenn es eine dominierende Situation gibt, der Mann kann sehr schnell verbittert werden, weil die Frau alles in der Hand nimmt und der Mann sagt, ich kann eh nichts richtig machen. Sie glaubt, ich muss perfekt sein. Und so, okay, dann probiere ich gar nichts mehr. Sie soll einfach alles machen. Ich werde jetzt anfangen, einfach zu sagen, ja, Liebling, was du willst, ja. Und das muss man korrigieren. Wo beide dann sagen, nein, wir machen das gemeinsam, in Christus. Okay, was noch? Abzulegen. Ihr werde ich es zeigen. Das zahle ich ihr heim. Irgendwas wird gesagt oder getan, es nervt den Mann und er ist richtig angefressen. Boah. Das nächste Mal, dass sie von mir was will, ich werde sie direkt anschauen und ich werde sagen, nein. Weißt du, verbittert. Nicht gut. Okay, wie soll man dann darauf reagieren? Ich werde Böses mit Gutem vergelten. Ist das nicht, was Jesus mit uns getan hat? Meine Liebe ist nicht von ihrer Liebe abhängig. Ich habe vor Gott versprochen, sie zu lieben. Oh, da sagt, das schaffe ich nicht, das kann ich nicht. Ich bin zu Stimmt, du schaffst das nicht. Deswegen brauchst du Jesus. Deswegen musst du die Fülle Jesu in deinem Leben genießen. Und aus dieser Stärke heraus sagen, egal wie meine Frau mit mir umgeht, genauso wie die Frau, egal wie mein Mann mit mir umgeht, Jesus ist genug. Ich werde Jesus zeigen. Und da sind wir alle aufgefordert, dazu aufgerufen, in Christus zu wachsen. Was noch? Abzulegen, liebe Männer. Meine Frau vor anderen schlecht machen oder es ihr ins Gesicht sagen, wie wenig ich von ihr halte. Also wieder, das ist schlecht reden. Das heißt nicht, dass du alles, was deine Frau tut oder macht, gut betrachten sollst. Ja, meine Frau hat gestern einen Autounfall gehabt, weil sie einfach auf ihr Handy geschaut hat. Ist alles okay? Ist in Ordnung? Sage ich es gut? Nein, also das musst du jetzt nicht sagen, alles, was meine Frau macht, ist gut. Ein Mann kann sowas genauso machen. Heute schauen viele wirklich sehr unweise auf Handys beim Fahren. Aber was tust du, wenn sowas passiert? Machst du sie fertig? Jetzt schon wieder? Hast du was Dummes gemacht, du Idiot? Und so weiter. Nein, du verstehst, ich auch mache meine Fehler. Lösen wir das gemeinsam. Suchen wir den Weg gemeinsam voran. Ich bin gut zu ihr und auch wie ich über sie rede, ist gut. Das macht wenig Sinn, oder? Gut zu ihr und über sie reden. Weiß nicht, was ich da gemacht habe. Und dann jetzt. Stolz und Hochmut. Ach, liebe Geschwister, die Zeit geht zu schnell vorbei. Wir machen das jetzt schnell miteinander. Männer, Stolz und Hochmut. Selbstsüchtig. Ich tue es, wenn sie ... tut. Okay? Wenn sie mir gibt, was ich will, dann gebe ich ihr, was sie möchte. Nein. Ich tue es einfach, um ihr ein Segen und dir wohlgefällig zu sein, Herr. Mein Ziel ist, Jesus zu dienen. Das ist mein Ziel. Zweitens. Das ist mir lästig und macht mir Umstände. Okay. Oh, meine Frau will, dass ich ihr so diene und so helfe. Oh, das ist mir egal. Mach ich nicht. Zu umständlich. Nein. Christus hat sich für mich Umstände gemacht. Also mache ich mir auch Umstände für meine Frau. Ist kein Problem. Okay. Liebe Männer, ich bin müde. Ich werde nicht. Wer hier ist nicht müde am Abend? Und glauben wir, unsere Frauen sind nicht müde am Abend? Also, ich bin müde. Herr, gib mir die Kraft, weiterhin zu lieben und zu geben. Hilf mir, Herr. Um deine Frau zu lieben, liebe Männer, erachte sie höher als dich selbst. Oh, was? Was? Aber Moment, nicht nur deine Frau. Okay? Alle anderen Menschen. Überleg dir, oder? Die Bibel sagt, so sollen wir mit allen Menschen umgehen. Aber wir sagen nicht meine Frau. Also meine Frau ist die einzige Ausnahme. Nein, ist sie nicht. Okay? Und liebe Frauen, ihr solltet es auch nicht für eure Männer sagen. Er ist die einzige Ausnahme. Weil der ist mein Ehemann. Der muss perfekt sein. Dann werde ich ihn respektieren. Zeige Interesse an ihre Interessen. Und das ist manchmal nicht so leicht, Männer, gebe ich auch zu. je nachdem, was die Interessen der Frau sind. Aber das eine, was absolut falsch ist, oder, das verstehen wir, ist, wenn unsere Frau gewisse Interessen hat, dass wir sie dann irgendwie ja, schlecht reden drüber oder so blöd und oder, weißt du, warte mal, du hast die Frau geheiratet. Schätze, was sie schätzt. So wie bei Freunden. Das ist wirklich der Fall. Warum? Manchmal, ich glaube, ihr werdet verstehen, was ich meine. Manchmal, wenn man in einer Beziehung ist, die Freunde der Frau oder die Freunde des Mannes, die würden wir für uns nicht aussuchen. Wir würden sagen, na, eigentlich haben wir da wenig gemeinsam. Also das, die irritiert mich oder nervt mich oder der ist richtig unangenehm. Aber wenn du deine Frau liebst, liebst du auch ihre Freunde. Das ist ein riesiges Warnsignal. Wenn du in irgendeiner Beziehung bist und der Mann oder die Frau verlangt von dir, dass du nur Zeit für sie hat. Und die Freundeskreis, die du bis dahin hattest, die sind völlig egal. Und der Mann oder diese Frau sagt, ja, schmeiß das alles weg, jetzt hast du mich. Das ist ein Warnsignal. Du sollst sofort denken, okay, hier läuft was mächtig schief. Das ist nicht Demut und Liebe. Und so wird er mit mir auch weiter später verhandeln, also umgehen. Pass auf. Okay, zeig Interesse an ihre Interessen. Ermutige sie mit Worten und Wertschätzung. Und wir Männer, wir sind nicht so gut dabei. Also Frauen meistens, das ist nicht immer der Fall. Man muss immer bei Verallgemeinungen aufpassen. Aber wer ist meistens mehr gesprächig? Oder? Wer ist meistens mehr gesprächig? Also, genau, also das ist meistens ist es die Frau. Okay? Das ist nicht immer so, aber das ist oft so. Und wir haben das sogar an unsere kleinen Kinder gemerkt. Unsere Jungs, als die Babys waren, sie saßen im Autositz und haben einfach dort herumgeschaut. Kirsten, unsere Tochter, sie sitzt in ihrem Autositz. Und sie kann nicht mal reden. Sie kann nicht einmal reden, aber sie kann nicht einfach dort sitzen. Also so, sie fängt an, einfach zu reden. Das war echt lieb. Ist absolut wichtig. Also Gott hat das auch so geschafft. Warum? Eine Mutter muss auch sehr viel kommunizieren, auch mit den Kindern und so. Es ist eine der höchsten, wichtigsten Aufgaben, die es gibt, eine Mutter zu sein. Da muss man viel reden. Ich staune über, was meine liebe Frau, was Grace tut. Also alle, wir Männer staunen, wenn wir ehrlich sind, wir staunen über, wie unsere Frauen mit den Kindern eigentlich umgehen. Die ganze Organisation, die ganze, du brauchst jetzt diese Hose für dieses Ding und wo kommen wir? Ah. Und ich bin schon überfordert bei dem ersten, so zweite Frage und ich sage, oh, was war das jetzt noch einmal? Und sie hat schon 100 Dinge im Kopf und kann über alles reden. Das ist schön, das ist wunderbar, das ist wir helfen einander. Viertens, heitere ihren Alltag mit einer überraschenden Grußkarte, einer Notiz mit Blumen oder einer kleinen Aufmerksamkeit auf. Ich bin da richtig schlecht. Wie gesagt, ich bin ein Mitbetroffener hier. Ich habe, als ich dich da vorbereitet habe, gedacht, Stan, du Idiot, du musst da nachlegen. Und ich liebe Grace total, aber weißt du, das ist wirklich, wir müssen Verantwortung übernehmen. Verbringe Zeit damit, ihr interessiert zuzuhören, wenn sie davon redet, was sie beschäftigt und ihr Sorgen bereitet, indem du mitfühlend bist, sie aus Gottes Wort ermutigst und ihr hilfst, eine biblische Lösung zu finden. Und in genau dieser Reihenfolge. Okay? Zuhören, mitfühlend, Ermutigung und dann erst die Lösung. Wir Männer, wir wollen immer mit der Lösung starten. Okay. Aha, hier ist die Lösung. Jetzt kein Reden mehr. Wir wissen, das stimmt, oder? Okay. Aber das ist nicht, wie Beziehung funktioniert. Überlegst dir, wie geht Gott mit dir um? Hast du das überlegt? Er sagt, redet mit mir. Er weiß aber alles schon. Glaubst du, Gott sitzt im Himmel, Jesus sitzt zum Rechten und sagt, ah, der Stern, der kommt schon wieder mit seinen Schwierigkeiten. Das habe ich eh alles schon gewusst. Die Lösung ist eh da am Wort Gottes. Er sollte mal aufhören. Nein, was tut er? Er ist einer, der, wie in Psalm 113 steht, wie ein Vater sich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt er sich über uns. Er weiß, was für eine Gebilde wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Er sagt, rede mit mir. Lass alles raus. Sag mir so, wie es wirklich ist und dann vertraue. Und ich werde leiten und lenken. Ich bin für dich da. Hilf ihr, wenn sie Hilfe zu brauchen scheint. Verhalte dich zuvorkommend, um ihr zu zeigen, wie sehr sie dir am Herzen liegt. Warte nicht immer, bis die Frau sagt, du könntest du vielleicht ein bisschen zu Hause helfen. Oh, okay, ja, wenn du darum bittest. Mach mal deine Augen auf und schau. Also wir versuchen das mit unseren Kindern. Hey, schau, wenn Dinge herumliegen, musst nicht warten, bis Mama sagt, könntest du vielleicht das zusammenräumen? Merk einfach, das liegt alles herum. Und helf mit, sei zuvorkommend. Zeige ihr nicht sexuelle Zärtlichkeit. Berühre sie, Zärtlichkeit, liebe sie. Konfrontiere ihre Sünde liebevoll. Du bist ein Mitbetroffener. Bete mit ihr und leite sie geistlich. Liebe Männer, wir haben eine riesig wichtige Verantwortung. Nehmen wir das wahr, arbeiten wir dran. Ein starker und geistiger Ehemann ist in der Lage, seine Ehefrau unter allen Bedingungen zu lieben. Warum? Weil Jesus uns so liebt. Epheser 5, 33 schließt es so ab. Doch auch ihr, okay, jetzt, das möchte ich auch jetzt sagen. Wenn du hier sitzt oder wenn du in der Live-Übertragung bist und sagst, nein, das trifft mich nicht. Ich bin ausgeschlossen aus der Sache. Nein. Doch auch du. Ich könnte sagen, ich bin aber nicht mal verheiratet. Okay. Ja, aber lerne, was das Wort sagt. Bereite dich vor. Jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Das ist mit Liebe verbunden natürlich. Aber das ist diese Respektieren und Erkennen. Gott hat die Ordnung gegeben. Ich liebe Jesus, ich liebe den Herrn. Und wir machen das gemeinsam, so wie der Herr das möchte. Liebe und Unterordnung sind Christusähnliche Tugenden. Die viele Fragen, die dann auftauchen mit, wenn mein Mann oder Frau nicht gläubig ist, was wenn es richtige, unterschiedliche Richtungen gibt. Einfach mit dem Herrn Schritt für Schritt angehen und beten, Herr, ermögliche du mir, das zu tun, was du willst. Die Fülle Christi gibt Kraft, um mit herausfordernden Ehen umzugehen. Vieles, was wir heute als praktische Beispiele hier haben, gesehen haben, kommen direkt aus diesem Buch, der vorbildliche Ehemann. Liebe Männer, wenn ihr mutig seid, kauft euch diesen Buch und geht die Sache an, ganz konkret. Und bete und bitte dem Herrn, dass er dir hilft, nicht nur zu sagen, Liebling, ich habe dich so sehr lieb, sondern dass deine Frau auch sieht, boah, der hat mich wirklich lieb. Das sehe ich. Er sagt es nicht nur,